Radio Chico Weltfriedenswoche 2021 zum Thema gegenseitige Akzeptanz. Die ganze Woche live aus dem Unity-Saal am Ostring zu Bern.
Live im Studio von Radio Chico, heute mit uns die Märli-Verzählerin Paula Leupi. Herzlich willkommen in der Weltfriedenswoche.
Danke.
Sie wird uns heute etwas von ihrer Leidenschaft erzählen. Wir sind gespannt. Habt ihr schon als Kind gerne Märli gehabt?
Ja, habe ich immer gerne gehabt. Gerne zugelassen. Aber zum Erzählen bin ich dann sehr viel später dazugekommen.
Welches Märli verbindet ihr mit eurer Kindheit?
Eigentlich eher an ein Buch. Ich hatte einen Schullehrer, der immer am Samstag Geschichten erzählt hat. Und es war ein unglaublich schönes Buch. Aber es waren wahrscheinlich Grimm-Märchen drin. Aber mehr weiss ich nicht mehr.
Wie seid ihr dazu gekommen, Märchen zu erzählen?
Eigentlich durch... Ja, wie bin ich jetzt dazu gekommen? Ich habe noch eine Theaterspielrichtung, das nennt sich schön Dramatik, habe ich zuerst noch gelernt. Und dort hat man auch schon immer Geschichten erzählt. Und so sind dann auch die Märchen gekommen. Und dann bin ich mal in einem Märchenkreis gewesen. Und so hat es mir halt die Ärmel hineingenommen. Und ich habe immer mehr und mehr mich auch anfangen vertiefen.
Dir erzählst schon manches Jahr Märchen. Welcher Auftritt ist euch am meisten in Erinnerung geblieben?
Ja, für mich war jeder Auftritt der schönste. Also ich kann es nicht so speziell sagen, aber sicher, wenn ich auch mit Musikerleuten zusammen so etwas mache, das ist auch immer ganz besonders schön. Und es ist nicht unbedingt der Auftritt selber, das ist wie noch das Dessert. Vielmehr das Ganze zu erarbeiten, das ist so eine kreative Arbeit. Das ist für mich das Schönste.
Was ist die Faszination beim Märchen erzählen? Woher kommt die Leidenschaft für die Märchen?
Ja, das hat mit Themen zu tun. Ich kann nur Märchen erzählen, die ich selber auch gerne habe. Die anderen muss ich weglassen.
Welches Märchen erzählt ihr am allerliebsten?
Da habe ich natürlich verschiedene. Also sicher auch Grimm-Märchen oder dann auch Volksmärchen. Also ich muss es in diesen Gattungen sagen, weil... Nein, ich kann jetzt gerade nicht sagen, welches mein Liebsten ist.
Wir behandeln in dieser Weltfriedenswoche 2021 das Thema gegenseitige Akzeptanz. Was habt ihr für Tipps, wie wir uns gegenseitig besser mit Respekt begegnen können?
Also als Märchenverzählerin könnte das natürlich auch die Märchen sein, weil die zeigen Lebensthemen auf. Und sie zeigen ganz verschiedene Themen auf, wie es geht, wenn man den Weg geht oder eben den Weg nicht geht, wenn man nicht hört, statt hören. Um ein Beispiel zu machen, es fragt einem jemand ein bisschen um ein Stück Brot und man findet, nö, das ist sich allein. Und man teilt nicht. Das sind alles so wunderbare Sachen, die man dabei lernen kann und wo man sich auch auf den Weg machen kann. Es ist eigentlich sich auf den Weg machen. Das verstand ich auch noch. Unter Akzeptanz Situationen so annehmen, das werde ich dann noch später noch erläutern, die Situation so annehmen, wie sie ist. Aber es ist immer ein Prozess.
Danke vielmals für das Interview.
Bitte.
Jetzt gerade im Anschluss gehört ihr Paula Leupi mit dem Märli die Kaffeebohne, nachher mit dem petronischen Märli der bucklige Geiger und am Schluss mit dem afghanischen Märli das Topfkind. Viel Spass.
Die Kaffeebohne. Wo das so ein bisschen Mode geworden ist, dass die Kaffeebohne auch nach Europa kommt, ja, da hat man sich auch gefunden, ja, das müssen wir jetzt auch haben. Und so hat ein Händler solche Kaffeebohnen gehabt. Ein Bauer, er war zwar nicht gerade der Hellste, aber er ist regelmässig auf den Markt gegangen und hat seiner Frau immer etwas Gutes heimgebracht. Und so war es wieder einmal. Er ist auf dem Markt und hat jetzt das Zaubertränk Kaffee, hat er davon auch gehört, aber er hat jetzt einmal Kaffeebohnen gekauft. Er hat sie heimgebracht, eine Frau, und die hat sich gefreut darüber. Und dann hat sie die Bohnen angeschaut und sie haben so schön glänzt. Dann hat sie noch gewaschen, hat sie in einen Topf hineingetan und dann noch ein gutes Stück Fleisch dazu. Dann noch ein bisschen Grünzeug und Gewürz. Und dann hat sie das einmal übertan. Sie kocht und kocht. Eine Stunde, zwei Stunden, Mittagspause vorbei. Immer waren die Kaffeebohnen noch nicht lind. Aber irgendwann war diese Frau verleidet und sie ist verrückt worden. Sie hat den Topf genommen und hat das Ganze aus den Schützstein abgerührt. Und sie hat sie noch am meisten gerollt, das feine Fleisch. Der Bauer hat gefunden, aha, der hat mich sicher beschissen, ich gehe da wieder zurück. Dann ist er hier zu diesem Händler gekommen. Da hat er gesagt, ja, wie er denn die Kaffeebohnen gemacht habe. Und dann hat er ihm das erzählt. Dann hat der Händler halt wirklich herzhaft müssen lachen. Und dann hat er ihm das Rezept gegeben, wie man wirklich Kaffee macht. Und hat ihm dazu noch ein wunderbares Pfund frische Kaffeebohnen geschenkt. Der Mann ist wieder heimgekommen. Die Frau war wenig begeistert, denn sie hat ja vorher sehr geschumpft. Aber dann hat sie es trotzdem gemacht, so wie man eben Kaffee macht. Und dann hat sie eine Kanne frischen Kaffee gegeben. Sie haben es beide gut gefunden. Dann hat sich die Frau noch ein bisschen entschuldigt beim Mann und hat gesagt, ja, es tut ihr leid, aber sie würde von jetzt an jeden Tag eine frische Kanne Kaffee machen. Und jetzt erzähle ich euch den buckligen Geiger. Und das erzählt man sich in den Brötlein. Es hat einst ein junger Geiger, Corentin hat er geheissen, der war ein begabter Geiger. Und wieder einst war er unterwegs, hatte die Geigen unter dem Arm und ist über die Heide gelaufen. Es war eine klare, wunderbare Sternennacht. Er ist nämlich von einer Hochzeit hergekommen und dort hat er zum Tanz aufgespielt. Aber manchmal hat es ihn gleich ein bisschen mögen. Er hat doch auch so gern so ein bisschen mit einem schönen Mädchen rumgetanzt. Ja, so war er da in Gedanken versunken gsi. Denn er war nämlich bucklig gsi, der Corentin. Ja, und wer will denn schon mit einem buckligen Mann tanzen? Aber Musik, ja, das war ein Trost. Und zu der hat er sich immer geflüchtet. Er hat sein Brot, seine Geige über alles geliebt. Und damit hat er natürlich auch sein Brot verdient. Und so war er in diesen Gedanken auf dem Heimweg. Er ist jetzt so langsam gegen einen Wald kommen. Dort hat er dann ein bisschen anfabressiert. Denn mir hat er ein bisschen erzählt, das sei ein bisschen ein gefährlicher Wald da. So, da gäbe es so Kobold, die einem da so Streiche spielen. Und als er dann zu dieser berühmten Waldlichtung gekommen ist, ja, dann hat er es aber doch gestaunt. Es war volles Mondlicht gewesen. Und dann sieht er wirklich die Korrigans, die Kobold, die dort getanzt haben. Also Tanz hätte man dem nicht gerade sagen. Sie haben Wurzelbäume gemacht oder haben sonst komische Verrenkungen da. Es hat auf jeden Fall lustig ausgesehen. Aber manchmal hat er auch noch ein bisschen so ein Rauschen und ein Geräusch gehört. Es war nie so ganz sicher gewesen. Aber als er sich hier den Kobold hier so nach zugeschaut hat, hat er alles vergessen gehabt. Und der Rheinisch haben die Kobold ihn entdeckt. Jo, das hat jetzt eine Freude gegeben. Und sie haben gejubelt und gejuchzt und haben ihn in die Mitte genommen. Was für ein Glück, ein Giger. Du bist gerade recht, dass du jetzt zu uns gekommen bist. Spiel doch für uns ein bisschen Tanzmusik. Hoppladum. Und jetzt sind sie wieder so komisch rumgekumpelt und haben Verrenkungen gemacht. Ja, gern, hat der Quarantin gesagt. Das ist ja schliesslich mein Beruf. Ja, spiel, spiel. Wir werden dich dann reichlich belohnen. Oh, der Quarantin, der hat sich nicht lange bitten. Und er hat alles gespielt, was ihm in Sinn gekommen ist. Und alles, was er gedacht hat, das passe zu diesen Kobold. Seine Angst war schon lange verflogen. Kobold, das sind doch gute Männchen. Ob er jetzt für Menschen spielt oder für Corrigans, oh, das war ihm eigentlich gleich. Und so hat er die ganze Nacht gespielt. Wo der erste Tagesschein also durch die Bäume durchgeleuchtet hat, da haben Corrigans ganz erschöpft angehalten. Sie waren müde und erschöpft. Und der König, der ist dort hergekommen und hat jetzt den Quarantin gefragt, was willst du zur Belohnung? Willst du Reichtum oder Schönheit? Der Quarantin hat jetzt gleich einen Moment überlegen. Ja, sicher ist Reichtum etwas Schönes. Aber im Grunde genommen verdient er ja genug und hat alles, was er braucht. Aber dann hat er plötzlich wieder die schöne Mädchen gesehen. Und erst noch die blonde Marie. Das war ja von seinem Nachbarn das Mädchen. Und das hat er gern gehabt. Und in dem Moment hat ihm der Buckel gerade wieder weh gemacht. Ja, es ist so eine ungeheure Last. Dann hat er gesagt, wenn ihr könntet machen, dass mein Buckel verschwindet. Ja, warum nicht, hat jetzt auch der Kobold gesagt. Gang nur ruhig heim, der Buckel wird unterwegs verschwinden und schmelzen. Vielen Dank, liebe Corrigans, vielen Dank. Aber schon hat er ins Leere geredet. Denn der Nebel ist aus der Wiese aufgestiegen. Keine Spur mehr von diesen Corrigans. Hat er jetzt geträumt? Er hat weiter nachgedacht. Er war zwar hier müde, aber er hat noch einen Weg gehabt, bis er hier ins Dorf gekommen ist. Aber unterein war es ihm so leicht ums Herz gewesen. Und der Buckel ist gar nicht mehr so eine Last. Und es hat ihn gedacht, es geht alles ein bisschen ringer. Und so ist er jetzt ins Dorf gekommen, vor sein Haus. Es war ein heller, wunderschöner Morgen. Und als er vor der Tür war, hat er noch seine Schlüssel in der Tasche gesucht. Und da kommt gerade der Nachbar raus, der Schuhmacher Benek. Und der, als er dann den Quarantin sieht, dem ist gerade das Maul offen geblieben. Ja, Quarantin, hat er gerufen. Was hast denn du mit deinem Buckel gemacht? Der ist ja verschwunden. Der Quarantin hat gelächelt und ist jetzt ins Haus hineingegangen. Jetzt geht unsere Reise ein bisschen weiter. Wir reisen nach Afghanistan und das Märchen heisst das Topfkind. Ist es einmal passiert oder nicht? Mal, es hat einmal einen einfachen Bauer gegeben. Der war schon ein paar Jahre verheiratet. Und er hatte immer noch kein Kind. Darüber war er einfach traurig. Und die Arbeit, ja, wegen dem hat ihm die Arbeit auch keine Freude mehr gemacht. Und die Verwandten haben ihn ausgelacht. Und so hat er einmal an einem oben gesagt, Frau, ich bleibe noch die Nacht bei dir und dann gehe ich in die Stadt. Und dort suche ich mir Arbeit. Da macht mir die Arbeit ohne Kind überhaupt keine Freude. Und die Freunde und die Nachbarn, alle lachen mich nur aus. Die Frau hat jetzt angefangen zu heulen und hat gesagt, ums Himmels Willen, lieber Mann, bleib doch da und lass mich nicht allein. Aber es hat nichts genützt. Der Bauer ist am anderen Morgen, hat er sich auf den Weg gemacht, hat den kleinen Hof, Felder, alles hat er seiner Frau überlassen. Er ist gelaufen und gelaufen und gelaufen an der Stadt vorbei und immer weiter. Und er war schon ein paar 8 Tage unterwegs gewesen. Da hat er einmal schon mal in einer Nähe von einem Bach ein bisschen ausruhen. Da kommt ein alter Mann. Der Herr ist neben ihm abgehockt. Und dann sagt er, was hast denn du für einen Kummer in deinen Augen? Ach, Lami, du kannst mir sowieso nicht helfen. Oh, vielleicht doch. Und da hat jetzt halt der Bauer ihm das ganze Leid geklagt. Und dass er wegen dem den Hof und die Frau verloren hätte. Da hat der alte Weissbart 2 Mandeln aus der Tasche rausgezogen und hat sie dem Bauer gegeben und hat gesagt, geh nur heim, gib 1 Mandel deiner Frau zum Essen und die andere ist sie selber. Und dann wird euer Wunsch erfüllt sein. Der Bauer hat die Mandel gern entgegengenommen, hat sich sehr bedankt und hat sich von ihm verabschiedet. Er hat aber sich nicht so recht können entscheiden, ob er jetzt soll heimgehen. Ach, was werden wieder die Nachbarn sagen? Was seine Frau? Ah, sie würden ihn ja doch nur wieder verspotten, wenn er heimkommt. Aber eben, er hat sich auch noch etwas gefürchtet vor dem Rat von diesem alten, weisen Mann, sich da einfach zu widersetzen. Ja, jetzt hat er es halt so eingerichtet. Er hat sich auf den Heimweg gemacht, aber er ist erst bei Dunkelheit heimgekommen. Dann hat er ans Tor geklopft. Die Frau hat natürlich Angst gehabt, aufzumachen und hat gefragt, wer da draußen sei. Und als sie die Stimme von ihrem Mann gehört hat, ja, da hat sie aber tiefig aufgemacht. Sie hat von lauter Freude hat sie müssen rennen, dass er wieder heimgekommen ist. Er hat ihr jetzt die Mandeln zu essen gegeben und die andere hat er jetzt selber gegessen. Und schon nach ein paar 8 Tagen hat die Frau gemerkt, dass sie schwanger ist. Und dann hat sie das ihrem Mann erzählt. Und er hat sich gefreut, und ist jetzt doppelt so gern auf seine Felder arbeiten. Nach ein paar Wochen hat die Frau gespürt, dass es jetzt Zeit wird für die Geburt. Sie hat noch ihre Nachbarinnen gefragt, dass sie ihre Worte helfen. Aber jetzt war das Entsetzen gross. Sie hat nicht etwa ein Kind geboren. Nein, ein Topf hat sie geboren. Die Nachbarinnen, die sind umgestanden und haben die unglückliche Frau hemmungslos ausgelacht. Da hat jetzt aber der Topf plötzlich angefangen. Was steht da so blöd rum? Ihr dumme Frauen, kochen gescheitere Suppe für meine Mutter. Sie ist nämlich müde. Die Frauen sind jetzt verklopft und haben ganz geschwind eine kräftige, gute Suppe gekocht. Vergessen aber mein Vater auch nicht auf dem Feld. Er hat noch den Topf gerufen. Er hat nämlich auch Hunger und ich will ihm die Suppe bringen. Da haben die Frauen ein bisschen Suppe in den Topf hineingeschüttet und wickel, wackel ist er davon gerollt. So Türen aus und auf das Feld. Der Vater war hier auf dem Feld und als er hier mal aufschaut, da sieht er, dass er so ein seltsames Wesen der Herz gewackelt gekommen ist. Er hat jetzt einmal die Hacke ein bisschen fester in die Hand genommen. Und als das Ding näher gekommen ist, hat er gesehen, dass ja das ein Topf ist, der so direkt zu ihm gekommen ist. Der Topf hat ihm gerufen, Vater, ich bring dir hier eine Suppe. Wer bist denn du? Hat der Vater gesagt. Dein Kind, hat der Topf gesagt. Deine Frau hat mich gerade vorher geboren. Es geht ihr gut. Der Bauer hat nicht so recht gewusst, was er jetzt hier sagen soll. Er hat aber den Topf genommen und hat die Suppe gegessen. Sie war nämlich warm und sehr fein. Dann hat sich der Topf wieder verabschiedet und hat sich jetzt wieder auf den Weg gemacht, um heimzugehen. Als er hier so unterwegs war, ist er hier bei einem Bach vorbeigekommen und dort geht er jetzt in den Bach hinein. Und er hat selber nicht mehr raus können und die Strömung hat ihn jetzt einfach so ein bisschen vortrieben. Da ist gerade eine Karawane vorbeigekommen. Und da so ein Kameltreiber hat jetzt diesen schönen Topf gesehen und hat ihn rausgefischt. Ja, schau mal an, was das für ein schöner Topf ist, den ich hier gefunden habe. So einen fehlt mir schon lange. Und mit diesen Worten hat er ihn gepackt, hat ihn hier zu den anderen Geräten aufs Kamel aufgebunden und dann sind sie weitergezogen. Und am Oben haben sie einen guten Rastplatz gefunden. Dort haben die Frauen jetzt ein gutes Palau. Das ist ein Reisgericht mit viel Schoffleisch drin in dem neuen Topf gekocht. Und als das Essen fertig war, dann sind sie zu ihren Männern gegangen und wollten sie rufen. Sie waren nämlich alle hungrig und wollten jetzt um den Topf herum sitzen und dort essen. Aber als die wieder gekommen sind, war der Topf verschwunden. Sie haben ihn können suchen, solange sie heim wollen. Sie haben ihn einfach nicht gefunden. Ja, wie ist es jetzt mit den Bauernleuten weitergegangen? Was natürlich auch gedämmert hat, da hat sich der Bauer jetzt auf den Heimweg gemacht. Und als er heimgekommen ist, hat er eine heulende, unglückliche Frau angetroffen. Lieber hätte ich nichts geboren als diesen Topf, hat sie gejammert. Und jetzt sind wir erst recht gespürt vom ganzen Dorf. Aber wo hast du denn überhaupt den Topf? Hat sie jetzt den Mann gefragt. Ja, hast du ihn denn nicht vom Feld mitgebracht? Nein, der ist allein heimgekommen. Ja, aber er ist gar nicht heimgekommen. Ja, macht auch nichts. Was soll man denn mit so einem Topf? In dem Moment hat sie jetzt geklopft und innen ist der Topf hineingerollt. Er war gefüllt bis zur Oberstufe mit Palau. Assalamu alaikum, liebe Eltern. Schaut, was ich euch mitgebracht habe. Da haben sich jetzt aber die Eltern sehr gefreut und haben tüchtig gegessen. Ja, der Topf ist überhaupt nicht leer geworden. So haben sie jetzt halt noch die Nachbarn gerufen. Und die sind auch gekommen und haben auch tüchtig können sich satt essen. Und von dann an haben sie den Topf und die Bauernleute nicht mehr ausgelacht. Die Bauernleute waren jetzt auch ein bisschen glücklich. Denn immer wenn sie Hunger hatten, hat sich der Topf von selber gefüllt mit dem guten Palau. Einmal an einem Tag, da hat der Topf zu seinem Vater gesagt, Vater, leg die schönsten Gewändchen an und geh zum König und sag ihm, er soll mir seine Tochter zur Frau geben. Ich glaube, du bist verrückt worden, hat jetzt der Mann gesagt. Du bist doch kein Mensch, sondern ein Topf. Und außerdem kommst du aus einer armen Familie. Aber der Topf hat nicht so schnell nachgegeben. Bis der Vater sich schlussendlich auf den Weg gemacht hat zum Schloss. Er hat natürlich gehofft, dass man ihn gerade am Tor wieder fortschicken will. Und so war es auch. Siehst du, hat dann der Topf, hat er zum Topf gesagt. Ich habe es ja gerade gesagt. Das nützt nichts, ich komme nicht bis zum König. Und ich bin auch froh darüber, denn der König der hat mich sowieso gerade wegen dieser unverschämten Bitte aufhängen lassen. Probier es doch am Morgen noch einmal, hat jetzt der Topf gesagt, der König der wird dich sowieso nicht aufhängen. Naja, so ist jetzt halt der Vater noch einmal zum Schloss gegangen. Und richtig, man hat ihn reingelassen. Was ist denn du für einen Wunsch? Hat jetzt der König gefragt. Mein Sohn schickt mich, hat der Bauer Liesli gesagt. Er bittet um die Hand von eurer Tochter. Der König ist verrückt worden, hat sein Zepter genommen und hat es nach ihm geschossen. Lasst den sofort den unverschämten Bauer aufhängen. Da hat aber der Minister ganz ruhig gesagt, ach, mein König, lasst doch den armen Bauer nicht sofort aufhängen. Sagt ihm, er soll 40 Kamel mit Gold, Silber und Edelseilen bringen. Dann kann er eure Tochter haben. Er ist sowieso ein armer Mann und das kann er eh nicht. Gut, hat der König gesagt, es hat ihn nämlich schon geruht, dass er wieder so schnell geurteilt hat. Es sei so, wie der Minister gesagt hat. Erleichtert ist der Bauer wieder heimgegangen. Wie war es beim König? Hat jetzt der Topf gefragt. Wegen dir bin ich fast aufgehängt worden. Du bist nämlich ein freches Kind, hat der Bauer ärgerlich gesagt. Aber was hat denn der König noch gesagt? Ich soll 40 Kamel beladen mit Gold, Silber und Edelstein bringen. Dann kannst du Prinzessin haben. Bald darauf Abend ist der Topf wieder zum Vater gegangen. Willst du ein bisschen mit mir spazieren? Ich will dir nämlich etwas zeigen. Nein, hat der Vater gesagt. Ich komme nicht mit dir spazieren, da lacht mich ja wie das ganze Dorf aus. Gut, hat der Topf gesagt, dann laufe ich einfach voraus und du hinterher. Wir haben so weit einen Abstand, dass du mich gerade noch sehen kannst. Der Topf ist jetzt losgewackelt, voraus und der Vater hinterher. Der Topf ist zum Dorf ausgelaufen, durch die Felder und dann noch ein Stück in die Steppen rein. Und dort war ein verlassenes, halb zerfallenes Haus. Dort hat jetzt der Topf gewartet auf seinen Vater. Als er dann gekommen ist, hat er ihm einen Zettel in die Hand gedrückt und hat gesagt, er soll dann hier auf das Dach aufsteigen und den Zettel hier durch den Schlitz ins Haus reinrühren. Dem Vater hat es geruset, als er das Haus gesehen hat. Aber er hat es halt trotzdem gemacht. Und der Zettel ist hier durch den Schlitz im Inneren vom Haus gefallen. Und dann hat sich ein grosses Tor aufgemacht. Und daraus sind 40 Kamel rausmarschiert, sind beladen gewesen mit Gold, Silber und Edelstein. Das bringst du als Brautgeschenk am König, hat der Topf gesagt. Und der Vater hat das wieder gemacht. Der König hat nicht schlecht gestaunet, als er den armen Bauer hat gesehen mit dieser Karawane. Er ist gerade selber in den Hof runtergegangen und er wollte sicher sein, dass es wirklich die sind, die mit Gold, Silber und Edelstein beladen sind. Aber zuerst hat er natürlich noch seinen Wesir gefragt, eben seinen Minister, was er denn jetzt machen soll. Der Minister hat gesagt, ah, er soll doch einmal die Schätze einfach einmal da lassen und dann den Bauer mit seinem Sohn für morgen hierher einladen. Und dann können wir sich ja mal den Sohn anschauen. Das könnt ihr euch ja denken. Das war jetzt der schwerste Gang für den Bauer. Mit seinem Sohn einen Topf zum König ins Schloss zu gehen. Die Wachen haben sie zwar durchgelassen, haben sich aber gewundert über das seltsame Kleid, das der Bauer dabei hatte. Der Bauer ist dann vor dem König gestanden und der Topf neben ihm. Da hat der König gefragt, wo er denn seinen Sohn hat. Der Bauer hat nur noch gedeutet mit dem Kopf, dass der hier nebendran sei. Ich glaube, der Mann ist jetzt doch verrückt worden, hat der König gesagt. Und er hat gerade nicht gewusst, ob er jetzt die soll rausrühren oder ob er soll darüber lachen oder verrückt werden. Da ist jetzt aber der Topf vorgetreten. Hat sich verbeugt, so gut wie sich ein Topf kann verbeugen. Dann hat er gesagt, o König, ich bin in Wahrheit der Sohn von diesem Mann. Ich bin ein Lebenswesen, nur habe ich noch nicht eure Gestalt. Lasst mich doch bitte mit eurer Tochter ein kurzes Weile in dem kleinen Häuschen sein, das hier in der Nähe ist, und zwar allein. Dann kann sie selber entscheiden, ob sie mich heiraten will oder nicht. Auf jeden Fall gehören die Schätze alle euch. Der König hat eben sehr gerne Reichtum gehabt. Darum hat er gesagt, gut, dann hol eine Prinzessin und wir werden zusammen zu diesem Haus laufen. Die Prinzessin aber wollte einfach nicht gerade so mitgehen. Sie hat sich dagegen gewehrt. Sie will jetzt alle einen Mann, der hier ein Topf sei. Aber sie hat halt ihrem Vater müssen folgen und so ist sie mitgegangen. Also, sie sind alle zusammen hier zu der Stadt ausgewandert, über die Felder, bis sie in die Steppen hineingekommen sind. Und dann sind sie zu diesem verlassenen Haus gekommen. Dort hat jetzt der Topf seinem Vater und dem König draussen gewartet und hat gesagt, also er hat ihnen das auch befohlen, sie müssen draussen warten. Und kommen etwa ja nicht in die Nähe zum Fenster und schauen dort rein. Erst wenn ich euch rufe, dann ist gut. Sonst kommt ein grosses Unglück über uns alle und nichts wird gelingen. Ja, die beiden Männer haben es versprochen, dass sie wirklich dort warten würden, wo sie seien. Und der Topf ist mit der Prinzessin in das Haus hinein. Aber dort innen hat plötzlich eine Flamme aus dem Topf rausgezüngelt, hat aber auch der wunderschöne Topf hier gespalten. Und ich sage euch, da ist ein schöner Jüngling rausgekommen. Um seinen Kopf herum hat es geleuchtet und es war Licht. Die Prinzessin ist zuerst recht verschrocken. Aber dann ist sie dem schönen Mann in die Arme gefallen. Doch, doch, ich will dich heiraten. Der König, der Vater, haben sich sehr gewundert, was echt stört in dieser Hütte innen passiert, wo sie den Hellenschein gesehen haben. Und dann sind sie sich an das Fenster hergeschlichen und wollten wissen, was drinnen passiert und haben hineingeschaut. Sie haben die Warnung vom Topf vergessen gehabt. Ja, in dem Moment ist die Prinzessin bewusstlos auf den Boden gefallen und der schöne Jüngling ist auf dem Dach oben gestanden. Oh, ihr Unglückseligen, warum habt ihr jetzt nicht warten? Jetzt muss ich fort und kann nie mehr zurückkommen. Der schönen Prinzessin könnt ihr aber sagen, wenn sie mich suchen will, dann muss sie ein Kettenhemdchen anlegen und einen eisigen Stock in die Hand nehmen. Und damit ist der strahlende Jüngling verschwunden. Die Männer sind jetzt in das Haus reingegangen, haben die bewusstlose Prinzessin aufgenommen und haben sie ins Schloss gebracht. Kaum ist sie verwacht, hat sie gerade nach dem schönen Jüngling gefragt. Der König hat ihr das Wort, das der Jüngling da ihm gesagt hat, erzählt. Die Prinzessin hat gerade sofort das Kettenhemd angelegt und hat den eisigen Stock in die Hand genommen. Und dann hat sie vom heulenden Vater Abschied genommen. Die schöne Prinzessin ist gelaufen und gelaufen und gelaufen. Sie ist durch viele Länder und Königreiche gekommen. Aber sie hat den schönen Jüngling nie mehr finden. Das Kettenhemd war anfangs dünn und der Riesenstock war kurz. Und so ist sie mal an einem schönen Tag so müde und ist am Wegrand abgesessen. Von der Weite her ist ein Reiter zu reiten gekommen. Aber die Prinzessin, die hat ihn nicht gesehen. Das Ross hat gerade neben dem Mädchen angehalten. Der Reiter ist abgestiegen. Und erst jetzt hat die Prinzessin gemerkt, dass das ja ihre Geliebte ist. Er war immer noch so jung und schön, wie sie ihn zuletzt in diesem verfallenen Haus gesehen hat. Der schöne Prinz hat sie jetzt auf sein Ross aufgeladen und auch sie ist wieder jung und schön geworden wie früher. Sie sind jetzt ins Königreich von diesem schönen Jüngling geritten und haben dort 40 Tage und 40 Nächte Hochzeit gefeiert. Der Bauer und der König aber haben den Prinz und die Prinzessin nie mehr etwas davon gehört. Allah hat dieses Schicksal so gütig bestimmt, möge er auch das unsere glücklich wenden. Ich möchte euch noch gerne etwas sagen zu der Akzeptanz, die man vielleicht nicht gerade sofort merkt aus diesen beiden Märchen. Ja, wir kennen doch alle diesen Satz. Du musst es halt akzeptieren. Haben wir sicher alle auch schon mal gehört und zeigt sich immer so leicht. Für mich bedeutet Akzeptanz, eine Situation schrittweise anzunehmen. Und wenn es etwas gelingt, ja, dann soll man sich darüber auch freuen. Dann kann man nämlich den nächsten Schritt zur richtigen Zeit machen. Und das erst noch ohne Stress. Schauen wir noch mal, was die Märchen uns sagen wollen. Der bucklige Geiger. Da wisst ihr ja, der Corentin lebt ja mit seinem Buckel schon ewig lang und auf seine Art und Weise. Er hat ihn auf eine Art angenommen. Er hat natürlich auch als begabter Geigenspieler ja, er verdient zwar das Geld, aber er hat halt gleich auch Sehnsucht. Er will halt auch ein Schöner sein und so können tanzen mit dem Mädchen. Aber auf dem Heimweg finde ich interessant, dass er sich nicht zu nobel dunkt und er spielt auch für Corrigans. Er ist sich nicht schade dafür. Und er erlebt ja dann, dass er ja dann ein Geschenk bekommt. Obwohl er doch noch ein bisschen überlegen muss, ob er Reichtum oder Schönheit möchte. Er entscheidet sich für Schönheit und der Buckel schmilzt. Und da sehen wir, dass das Gewohnte, eben der Buckel, dass er das verlässt. Und jetzt muss er ohne Buckel klarkommen. Das heisst, die neue Situation annehmen und einen neuen Weg gehen. Beim Topfkind ist ganz eine andere Situation. Und das ist überhaupt ein Märchen, das natürlich noch vielschichtiger ist, als dass ich es jetzt euch so sagen kann. Beim Topfkind, da sehen wir ganz eine schwierige Situation, wenn Eltern keine Kinder bekommen. Sie werden ausgelacht. Und endlich bekommen sie ein Kind. Eben, das Topfkind. Das Gespött und das Gelächter fährt wieder von neuem an. Das halten die Eltern alles aus. Sie nehmen die Situation an, so wie es ist, und auch mit vielen Tränen. Das Topfkind schenkt jetzt aber den Eltern ganz ein köstliches Palau, eben das Reisgericht. Und weil es so gut schmeckt und alle satt werden, laden die Eltern auch noch die Nachbarschaft ein. Das Auslachen verschwindet. Die nächsten Prüfungen für den Vater sind auch schon da, beim König vorzusprechen und um die Hand von einer Prinzessin zu bitten. Das sind schwere Gänge, wie sie ja im Märchen erzählt werden. Ich finde es sehr rührend, wie der Vater zu seinem Sohn trotz allem immer wieder zu einem steht. Sagt man einmal in einer schwierigen Situation ja, dann öffnen sich oft auch zu neuen Sachen und zu Unbekanntem, dass man dann meist oft auch Hilfe bekommt von außen. Ein neuer Weg gehen ist ein Prozess. Das kann man nicht gerade von Anfang an. Das sieht man ja auch beim Topfkind. Die Nachbarschaft lehrt vom Topfkind. Sie können also alle sich satt essen. Und der König, der immer so schnell urteilt, der kommt durch seinen Wesir zu Reichtum. Neue Wege gehen kann auch heissen, mit neuen Augen etwas sehen, lernen. Mutig ausprobieren und leben, was das Neue anbietet. Wir Menschen haben die Wahl, im Alter zu verharren oder neue Wege zu gehen.
Danke vielmals für euren Besuch im Radio Chico Weltfriedensstudio. Es hat mich mega gefreut. Hoffe, dass wir uns wieder mal sehen.
Ja, da komme ich gerne wieder. Danke auch.